Warum gibt es eine allgemeine Berufung zum Beten? Das ist die Frage, der wir heute im Katechismus nachgehen. Dazu grüßt Sie alle herzlich Gregor Dornis. Warum gibt es eine allgemeine Berufung zum Beten? Hören Sie heute in dieser Katechismus-Sendung Gedanken dazu von Subregens Robert Paulus aus Regensburg. Das Kompendium des Katechismus der katholischen Kirche beantwortet diese Frage wie folgt. Warum gibt es eine allgemeine Berufung zum Beten? Punkt 535. Weil Gott durch die Schöpfung jedes Wesen aus dem Nichts ins Dasein ruft und weil der Mensch auch nach dem Sündenfall fähig bleibt, seinen Schöpfer zu erkennen und das Verlangen nach demjenigen behält, der ihn ins Dasein gerufen hat. Alle Religionen und in besonderer Weise die ganze Heilsgeschichte zeugen von diesem Verlangen des Menschen nach Gott. Zuerst aber ist es Gott, der unermüdlich jeden Menschen zur geheimnisvollen Begegnung mit ihm im Gebet hinzieht. Warum gibt es eine allgemeine Berufung zum Beten? Hören Sie Subregens Robert Paulus aus Regensburg.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn wir dieses Kompendium zu Rate ziehen und nebenbei den großen Katechismus der katholischen Kirche beilegen, dann finden wir dort auch eine zusammenfassende Aussage zu diesem Thema der allgemeinen Berufung zum Gebet. Dort heißt es in der Nummer 2591, Gott ruft jeden Menschen unermüdlich zur geheimnisvollen Begegnung mit ihm. Das Gebet begleitet die Heilsgeschichte als ein Rufen Gottes nach dem Menschen und ein Rufen des Menschen nach Gott. Hier geht es also um etwas sehr Grundlegendes, ja etwas, was dem Beten eine geradezu kosmische Dimension verleiht. Zeit und Ewigkeit werden verbunden. Alfred Lepple schreibt in diesem Zusammenhang im Arbeitsbuch zum Katechismus, das Gebet des pilgernden Gottesvolkes, gemeint ist die Kirche, das Gebet des pilgernden Gottesvolkes ist Vorahnung und Einübung der ewigen Liturgie. Die Ecclesia Sancta, die heilige Kirche, lebt und verwirklicht sich als Ecclesia Orans, als betende Kirche, in Zeit und Ewigkeit. Beten als Verbindung zwischen Gott und den Menschen, zwischen Zeit und Ewigkeit, zwischen Liturgie auf Erden und Liturgie im Himmel, berührt aber nicht nur die Christgläubigen, die in der Kirche zusammengeführt sind. Beten verbindet jeden Menschen mit Gott, weil der Mensch so geschaffen, nämlich auf Gott hin geschaffen ist. Der Mensch, so sagt es der Katechismus, ist auf der Suche nach Gott. Durch die Schöpfung ruft Gott jedes Wesen aus dem Nichts ins Dasein, so der Katechismus unter 2566. Gott hat aus Nichts geschaffen, Creatio ex nihilo. Wir müssen dieser im vierten Laterankonzil gefassten Glaubensaussage an dieser Stelle nun nicht dogmatisch weitergehen. Es mag aber die Überlegung des heiligen Theophil von Antiochien genügen, falls Gott die Welt aus einem schon vorher existierenden Stoff geschaffen hätte, was wäre dann dabei außerordentlich? So fragt dieser heilige Theophil. Wenn man einem menschlichen Handwerker das Material gibt, macht er daraus alles, was er will. Die Macht Gottes hingegen zeigt sich gerade darin, dass er vom Nichts ausgeht, um alles zu machen, was er will. Die Schöpfung als Gegenüber Gottes ist nicht zwangsläufig so entstanden, etwa aus Gott herausgeflossen. Es ist eine freie Entscheidung Gottes gewesen. In hervorragender Weise gilt das auch für das Geschöpf Mensch. Der Mensch, der nach dem Bild seines Schöpfers als Abbild Gottes geschaffen ist. Hierüber wird nicht nur im Fragefeld von Naturwissenschaft und Dogmatik, genauer in der theologischen Anthropologie, in der Lehre vom Menschen, nachgedacht. Hierüber reflektiert auch ein alter Beter, der es im Psalm 8 so ausdrückt. Du hast den Menschen nur wenig geringer gemacht als Gott, hast ihn mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt. Die Höhe des Menschen ist es, dies auch zu erkennen, dass er nach dem Bild Gottes geschaffen ist. Das bedeutet zum einen, der Mensch ist nicht Gott. Es herrscht keine Identität. Der Mensch ist aber auch nicht völlig anders in seinem geschaffenen Wesen. Es besteht vielmehr eine grundlegende Ähnlichkeit. Gott schuf den Menschen nach seinem Bilde. Nach dem Bilde Gottes schuf er ihn. Als Mann und Frau schuf er sie. So lesen wir im ersten Buch der Bibel, im Buch Genesis. Der Katechismus folgert aus diesem biblischen Satz, der Mensch nimmt in der Schöpfung eine einzigartige Stellung ein. Er ist nach Gottes Bild geschaffen. In seiner Natur vereinigt er die geistige mit der materiellen Welt. Er ist als Mann und Frau geschaffen. Und Gott hat ihn zu seinem Freund gemacht. So in der Nummer 355 des Katechismus. Weil Gott in sich Beziehung ist, ist auch der Mensch von seinem Wesen her beziehungsfähig und das in einem doppelten Sinn, beziehungsfähig zu Gott hin und beziehungsfähig zu den Menschen hin. Als Mann und Frau geschaffen, ist der Mann auf die Frau und die Frau auf den Mann hingeordnet. Das ist Schöpfungswille und Plan Gottes. Nun wurde aber die Ähnlichkeit des Menschen zu seinem Schöpfer gestört, korrumpiert, angeknackst, um es im Dialekt zu sagen. Die Sünde sondert ab, trennt den Menschen, lässt die Bande der genannten Beziehungen schwächer werden oder gar reißen. Aber selbst nachdem der Mensch durch seine Sünde die Ähnlichkeit mit Gott verloren hat, bleibt er doch nach dem Bilde seines Schöpfers geschaffen. Ein Hinweis darauf findet sich im durchgängigen Verlangen des Menschen nach Gott. Alle Religionen zeugen von diesem Suchen, das dem Wesen des Menschen entspricht. In der Apostelgeschichte, im neutestamentlichen Buch, wird das lapidar so gesagt: Sie sollen Gott suchen, ob sie ihn ertasten und finden könnten, denn keinem von uns ist er fern. Nun ist es dem Menschen in seiner Freiheit gegeben, sich immer wieder neu gegen dieses Suchen zu entscheiden. Er kann sich also von seiner Wesensanlage bewusst oder unbewusst trennen. Vielleicht wird hier ein wenig deutlicher, was im christlichen Zusammenhang dann Umkehr heißt. Zurückfinden, umkehren zum Herrn freilich, aber auch zurückfinden zu der im menschlichen Wesen verankerten Eigenschaft, Beziehung zu Gott und den Mitmenschen zu pflegen. Wer positiv gesprochen diese Beziehung pflegt, kultiviert, beginnt, im recht verstandenen Sinn Kult zu betreiben. Ziemlich am Anfang des Katechismus, in der Nummer 28, lesen wir daher: Von jeher geben die Menschen durch ihre Glaubensanschauungen und religiösen Verhaltensweisen wie Gebet, Opfer, Kult und Meditation ihrem Suchen nach Gott mannigfach Ausdruck. Diese Ausdrucksweisen können mehrdeutig sein, sind aber so allgemein vorhanden, dass man den Menschen als ein religiöses Wesen bezeichnen kann. Welche Formen des Betens, Opferns, Kultes, Kultus und der Meditation kommen Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, in den Sinn? In unserer heutigen globalisierten Welt begegnen uns viele Formen des Kults. Vielleicht kann die Musikpause uns Gelegenheit geben, über die Formen nachzudenken, die wir schon gesehen und kennengelernt haben, jenseits unserer christlichen Kultur, aber natürlich auch all die Formen innerhalb unseres christlichen Denkens, innerhalb unseres christlichen Betens und Kultes. Spiritus Domini,
das ist der Katechismus bei Radio Horeb mit Sobregens Robert Paulus aus Regensburg. Warum gibt es eine allgemeine Berufung zum Beten? Das ist Thema seiner Gedanken hier. Sobregens Robert Paulus.
Liebe Hörerinnen und Hörer, die Hinwendung des Menschen an Gott in den vielfältigen Ausdrucksformen des Betens, des Opferns und des Kultes ist nun aber nicht Ausgangspunkt der Beziehung zwischen Gott und den Menschen. Der Mensch ist in seiner Geschöpflichkeit immer von Gott abhängig, also nicht absolut im Sinne von losgelöst von seinem Schöpfer. Aber nicht nur in der Schöpfung, sondern auch begleitend durch die Welt und Lebensgeschichte und Lebensgeschichten ist es Gott, der immer wieder neu ansetzt, der im besten Sinn immer wieder etwas Neues mit den Menschen anzufangen weiß. Bevor der Mensch nach Gott ruft, ruft Gott nach dem Menschen. Mag auch der Mensch seinen Schöpfer vergessen oder sich vor dessen Antlitz verstecken? Mag er auch seinen Götzen nachlaufen und Gott vorwerfen, er habe ihn verlassen? So ruft doch der lebendige und wahre Gott unermüdlich jeden Menschen zur geheimnisvollen Begegnung mit ihm im Gebet. So der Katechismus unter 2567. Wir können hier also von einer allgemeinen Berufung zum Gebet aller Menschen sprechen. Gott überbrückt auch das sündhafte Verhalten der Menschen. Er baut goldene Brücken, um es bildlich zu sagen. Etwas nüchterner, aber inhaltlich gleich formuliert ist der Katechismus in der Nummer 30. Mag auch der Mensch Gott vergessen oder zurückweisen, hört Gott doch nicht auf, jeden Menschen zu rufen, damit dieser ihn suche und dadurch lebe und sein Glück finde. Dieses Suchen fordert aber vom Menschen die ganze Anstrengung des Denkens und die gerade Ausrichtung des Willens, ein aufrichtiges Herz und auch das Zeugnis anderer, die ihn lehren, Gott zu suchen. Bekannt ist Ihnen wahrscheinlich der Satz des heiligen Augustinus: Unruhig ist unser Herz, bis es Ruhe findet in dir. Schauen wir auf den Textzusammenhang der Confessiones, der Bekenntnisse des heiligen Kirchenvaters Augustinus, so entdecken wir auch dort diesen Vorrang Gottes, diese Priorität des Schöpfers vor seinem Geschöpf. Dort schreibt Augustinus: Groß bist du, Herr, und überaus lobenswürdig. Groß ist deine Stärke und unermesslich deine Weisheit. Und loben will dich der Mensch, der selbst ein Teilchen dieser Schöpfung ist, der Mensch, der seine Sterblichkeit mit sich herumträgt und in ihr das Zeugnis seiner Sündhaftigkeit und das Zeugnis, dass du den Stolzen widerstehst. Und dennoch will er dich loben, der Mensch, der selbst ein Teilchen dieser Schöpfung ist. Du treibst uns an, so dass wir mit Freuden dich loben. Denn du hast uns auf dich hin geschaffen und ruhelos ist unser Herz, bis es ruht in dir. Die Ruhe des Herzens in Gott kann es nur geben, weil dort der Mensch bei seinem Schöpfer ist, weil er gleichsam nach Hause, in die Geborgenheit, in die Liebe zurückkehrt. Beim Beten geht diese Bewegung der Liebe des treuen Gottes zuerst von ihm aus. Die Bewegung des Menschen ist immer Antwort. In dem Maß, in dem Gott sich offenbart und den Menschen sich selbst erkennen lässt, erscheint das Gebet als gegenseitiger Zuruf, als ein Geschehen des Bundes, das durch Worte und Handlungen das Herz mit einbezieht. Es enthüllt sich im Lauf der ganzen Heilsgeschichte. So der Katechismus unter der vorher schon genannten Nummer 2567. An anderer Stelle im Glaubensbuch, wo es um das Thema Offenbarung geht, können wir unter Hinweis auf die Konstitution über die göttliche Offenbarung des Zweiten Vatikanums, die Verbum, folgende Aussage finden. Durch seine Offenbarung redet der unsichtbare Gott aus dem Übermaß seiner Liebe die Menschen wie Freunde an und verkehrt mit ihnen, um sie in die Gemeinschaft mit sich einzuladen und in sie aufzunehmen. Der Katechismus betont dann weiter: Die dieser Einladung angemessene Antwort ist der Glaube. Durch den Glauben ordnet der Mensch seinen Verstand und seinen Willen völlig Gott unter. Er gibt Gott, der sich offenbart, mit seinem ganzen Wesen seine Zustimmung. Die Heilige Schrift nennt diese Antwort des Menschen auf den sich offenbarenden Gott Glaubensgehorsam. So die Nummer 143. Genau so wird das Beten zum Ausdruck des Glaubensgehorsams von Seiten der Menschen und zum Ausdruck der Freundschaft zwischen Gott und den Menschen. Deshalb hieß es vorhin: Gott ruft jeden Menschen unermüdlich zur geheimnisvollen Begegnung mit ihm. Das Gebet begleitet die Heilsgeschichte als ein Rufen Gottes nach dem Menschen und ein Rufen des Menschen nach Gott. Das Herz spricht zum Herzen, cor ad cor loquitur. Dieser Satz des heiligen Franz von Sales passt in diesen Zusammenhang des rechten Betens. Das Herz spricht zum Herzen. Mit Blick auf die menschliche Liebe und vielleicht auch ein wenig pessimistisch hat es Friedrich Schiller in seinem Lied an die Glocke formuliert. Sie kennen es vielleicht. Er schreibt: Denn wo das Strenge mit dem Zarten, wo Starkes sich und Mildes paten, da gibt es einen guten Klang. Drum prüfe, wer sich ewig bindet, ob sich das Herz zum Herzen findet. Der Wahn ist kurz, die Reu ist lang. Sehen wir einmal ab von der Unterscheidung von Verliebtheit und Liebe. Im Satz, drum prüfe, wer sich ewig bindet, ob sich das Herz zum Herzen findet, taucht beides auf. Es geht um eine Bindung, die das Herz und damit das Wesen des Menschen anspricht. Und es geht zugleich um eine Bindung, die von Dauer, von Ewigkeit ist. Des Öfteren war in den vorhin zitierten Abschnitten aus dem Katechismus das Stichwort Heilsgeschichte gefallen. Auch in der Antwort auf die Frage, warum gibt es eine allgemeine Berufung zum Beten im Kompendium, heißt es, alle Religionen und in besonderer Weise die ganze Heilsgeschichte zeugen vom Verlangen des Menschen nach Gott. Nach der kurzen Musikpause wollen wir diesem Satz, dieser Frage nach der Heilsgeschichte noch ein wenig nachgehen, ziemlich konkret, indem wir das Wappen des selig gesprochenen Kardinals John Henry Newman ansehen und darüber nachdenken. Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse en ma bouche. Liebe Hörerinnen und Hörer, der Spruch Cor ad cor loquitur, das Herz, das zum Herzen spricht, des heiligen Franz von Sales, war Wappenspruch des seligen Kardinals Newman. Drei rote Herzen sind dort abgebildet. Sie können in einer der Deutungen für die heiligste Dreifaltigkeit stehen. Die drei Personen im dreifaltigen Gott führen einen Dialog der Liebe, von Herz zu Herz sozusagen. In dieser Beziehung wollte Gott auch den Menschen mit einbeziehen. Die zweite Person nahm daher menschliche Natur an, stieg hinab. Eines der drei Herzen steht unter den beiden anderen und macht die Geschichte des Menschen, die seit der Ursünde des Adam eine trostlose Geschichte war, nun zu einer Geschichte des Heils, einer Heilsgeschichte. In einer seiner Predigten sagte Kardinal Newman, Gott ist nicht eine unpersönliche Macht oder Energie. Er ist nicht ein Demiurg, der die Welt zwar gemacht, sich aber dann von ihr zurückgezogen hat. Er ist ein persönlicher Gott, der nicht aufhört, in Jesus Christus bis zum Ende der Zeiten persönlich Cor ad cor mit dem Menschen zu sprechen, von Herz zu Herz. Christus ruft uns, so sagt es der Kardinal, unser ganzes Leben hindurch. Er berief uns zuerst in der Taufe und er ruft uns in seiner Güte noch heute, ob wir seiner Stimme gehorchen oder nicht. Wenn wir von unserer Taufe abfallen und die Taufgnade verlieren, ruft er uns zur Buße. Wenn wir uns mühen, unserer Berufung zu entsprechen, ruft er uns von Gnade zu Gnade und Heiligkeit zu Heiligkeit, solange wir das Leben haben. So in einer der Predigten des Kardinals. Der selige Kardinal Newman hat das Wort des Cor ad cor, des Herz zu Herz, immer wieder reflektierend und erhellend verwendet. Mir scheint es aber, da wir uns ja jetzt heute mit der Frage nach dem Beten beschäftigen, von großem Wert eine Betrachtung zu hören, die zeigt, dass der selige John Henry Newman auch Betender war. Und das Sprechen von Herz zu Herz, also aus dem Wesen der menschlichen Natur heraus, selbst auch verstand und praktizierte. Er sagt und schreibt und betet. Warum sollte ich dich nicht von ganzem Herzen lieben, da du mich so nahe zu dir hingezogen, so wunderbar von der Welt auserwählt hast, dass ich in besonderer Weise dein Diener und Sohn bin? Habe ich nicht alle Ursache, dich, o Gott, über alles und mehr als andere zu lieben, obwohl alle dich lieben sollten? Ich weiß nicht, was du für die anderen im Einzelnen getan hast. Gestorben bist du für alle. Aber ich weiß, wie viel du im Besonderen für mich getan hast. Du hast so viel für mich getan, o meine Liebe, dass ich dich lieben sollte mit allen meinen Kräften. Mit Blick auf die Eucharistie formulierte der Kardinal überdies ein anderes Gebet. O mein Gott, wenn du mich würdigst, dich als Speise und Trank zu empfangen und du für eine Weile in mir Wohnung nimmst, dann gib, dass mein Herz mit dem deinen schlägt. Reinige es von allem Irdischen, von allem Stolz und aller Sinnlichkeit, von aller Härte und Erbarmungslosigkeit, von aller Verkehrtheit, Unordnung und Gleichgültigkeit. Erfülle es so mit dir, dass weder die Ereignisse des Tages noch die Umstände der Zeit die Macht haben, es zu beunruhigen, und dass es in deiner Liebe und in deiner Furcht den Frieden habe. Dieses Beispiel des seligen John Henry Newman in seinem Beten und Nachdenken lässt das konkret werden, was wir als allgemeine Berufung zum Beten erörtert haben. Rufen wir uns nochmal die Aussage des Kompendiums in der Nummer 355 ins Gedächtnis. Es gibt eine Berufung des Menschen überhaupt zum Gebet, weil Gott durch die Schöpfung jedes Wesen aus dem Nichts ins Dasein ruft und weil der Mensch auch nach dem Sündenfall fähig bleibt, seinen Schöpfer zu erkennen und das Verlangen nach demjenigen behält, der ihn ins Dasein gerufen hat. Alle Religionen und in besonderer Weise die ganze Heilsgeschichte zeugen von diesem Verlangen des Menschen nach Gott. Zuerst aber ist es Gott, der unermüdlich jeden Menschen zur geheimnisvollen Begegnung mit ihm im Gebet hinzieht. Dieses im Herzen und damit in der Wesensmitte angesprochen werden und aus dieser Wesensmitte heraus zu antworten, das macht Beten aus. Und dazu ist der Mensch fähig, weil er Geschöpf Gottes ist und weil er Freund Gottes ist. Von Gottes Seite ist diese Beziehung unverbrüchlich. Dass auch wir ganz persönlich diese Beziehung halten können, dazu erbitten und erbeten wir abschließend nun Gottes Hilfe und Segen. Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Und so segne und begleite euch und euer Beten der allmächtige und gütige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit. Amen.
Das war die Katechismus-Sendung mit Subregens Robert Paulus aus Regensburg. Seine Frage, der er heute nachgegangen ist, warum gibt es eine allgemeine Berufung zum Beten? Diese Katechese gibt es als Mitschnitt bei unserem CD-Dienst und in Kürze auch auf horeb.org im Podcast- und Downloadbereich horeb.org. Bleiben Sie nun dran, hier im Programm bei Radio Horeb folgt um 17.15 Uhr die Reihe zum Nachdenken mit den geistlichen Übungen. Unser Programmdirektor Pfarrer Richard Kocher stellt das Exerzitienbüchlein Geistliche Übungen des heiligen Ignatius von Loyola vor. Ignatius lebte von 1491 bis 1556 und war der wichtigste Mitbegründer der später auch als Jesuitenorden bezeichneten Gesellschaft Jesu. 1622 wurde er heilig gesprochen, also gleich 17.15 Uhr zum Nachdenken die geistlichen Übungen. Alles Gute Ihnen allen und Gottes Segen wünscht Ihr Gregor Dornis.